Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Steigende Impfbereitschaft in Spanien, wie ist diese zu erklären? Kreml-Kritiker Nawalny ist ein Gegner Putins, aber wofür steht der Oppositionelle darüber hinaus inhaltlich? Und schwierige Zeiten für den Eurostar-Zug. Wie sieht die finanzielle Zukunft des europäischen Projekts aus? Diesen Fragen gehen wir nach in den nächsten 20 Minuten. Hoffnung. Die setzen viele Menschen in die Impfungen gegen Covid-19. Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität, auf Nähe und Unbeschwertheit ohne Angst vor Ansteckungen. Seit gut einem Monat werden in Deutschland und in der EU Menschen geimpft. Dass es dabei nicht so schnell vorangeht wie erwartet, liegt vor allem an Lieferengpässen der Impfstoffhersteller. Die grundsätzliche Bereitschaft, sich impfen zu lassen, wächst in Deutschland jedoch stetig. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend gaben 54% der Befragten an, sich auf jeden Fall gegen Covid-19 impfen lassen zu wollen. Im November lag dieser Anteil noch bei 37%. Auch in Spanien ist einer aktuellen Umfrage zufolge die Impfbereitschaft in der Bevölkerung deutlich angestiegen. Wieso das bemerkenswert ist und woran das liegen könnte, bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Madrid, Reinhard Spiegelhauer. Herr Spiegelhauer, laut einer Umfrage der Öffentlichen Stiftung für Wissenschaft und Technologie sind in Spanien inzwischen rund 60% der Menschen bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das ist insofern beachtlich, weil diese Zahl im Juli nur bei etwa 20% lag. Wie ist diese Zunahme bei der Impfbereitschaft zu erklären?
Ja, im Juli war die katastrophale erste Welle ja überstanden und man hatte noch keine richtige Vorstellung, wie es eigentlich weitergeht. Impfstoffe, die waren ja erst ursprünglich mal für Mitte diesen Jahres in Sicht. Das Thema war also insgesamt doch irgendwie relativ weit weg. Über die ersten Impfstoffe ist dann natürlich auch hier in Spanien im Herbst sehr viel berichtet worden. Die meisten SpanierInnen vertrauen auch darauf, dass die europäischen Behörden eben schon darauf achten, dass die Impfstoffe wirklich sicher sind. Und dann ist es so, dass die Impfbereitschaft in Spanien generell relativ hoch ist. Also auch Grippeimpfungen zum Beispiel werden hier in Spanien ziemlich gut angenommen. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Grund, glaube ich, und das ist vielleicht der wichtigste im Moment. Wir erleben ja eine sehr massive dritte Welle mit 40.000 Neuinfizierten pro Tag. Und dass Immunität am Ende wahrscheinlich der einzige effektive Weg, das Virus dauerhaft in den Griff zu kriegen, das ist hier schon ziemlich gut kommuniziert. Also ich glaube, das sind so die Gründe, warum die Impfbereitschaft hier wirklich hochgeht.
Aber es gibt auch in Spanien Impfverweigerer und das Gesundheitsministerium hatte deshalb Ende des vergangenen Jahres einen Plan vorgestellt, ein Impfverweigererregister aufzusetzen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, eigentlich ist es eher ein Wer-ist-geimpft-Register und nicht in erster Linie ein Impfverweigerer-Register. Also dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, da auch aufgenommen werden sollen, das steht irgendwo auf Seite 7, glaube ich, in dem ganzen Verwaltungsakt. Wer geimpft wird, das ist klar, das muss festgehalten werden, damit der dann auch zuverlässig zur rechten Zeit die zweite Dosis bekommt. Im Register soll aber tatsächlich auch festgehalten werden, wenn jemand zur Impfung eingeladen wird, kommt und dann sagt, nee, ich will aber nicht. Wenn jemand zum Beispiel gar nicht erst kommt, dieser Vorgang nicht als will nicht geimpft werden geführt. Und der wichtigste Punkt bei der ganzen Geschichte ist, es gibt kein namentliches Register. Das ist anonymisiert. Man kann also aus dem Register nicht rauslesen, oh, mein Nachbar um zwei Ecken, der hat sich geweigert, sich impfen zu lassen. Warum wird es dann überhaupt gemacht? Aus diesen anonymisierten Daten hofft man rauslesen zu können, ob zum Beispiel bestimmte Gruppen sich nicht impfen lassen wollen. Also Leute in einem bestimmten Alter, Leute mit bestimmten Vorerkrankungen, die vielleicht besonders besorgt sind, dass Nebenwirkungen für sie fatal sein könnten. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man dann eben mit diesen Informationen vielleicht mehr Informationen geben kann, vielleicht mehr Menschen überzeugen kann oder vielleicht auch sehen kann, ob und welche Folgen das auf die oder für die Pandemieentwicklung hat am Ende.
Ähnlich wie in Deutschland und der gesamten EU gibt es aber ja auch in Spanien das Problem, dass es momentan einfach noch zu wenige Impfdosen gibt. Und Madrid hat deshalb jetzt einen zweiwöchigen Impfstopp angekündigt. Wie sieht das in der Praxis aus?
Ja, auch das ist nicht ein kompletter Impfstopp, sondern es geht darum, genügend Dosen in der Hinterhand sozusagen zu haben für diejenigen, die eben jetzt demnächst die zweite Dosis brauchen, um den vollständigen Schutz zu bekommen. Denn die Strategie hier ist eben schon die, jeder, der die erste Impfung hat und der mit der zweiten Dosis dran wäre, der soll die auch bekommen. Wir setzen in der Zeit lieber erstmal die Neuimpfungen aus. Das Prinzip hat die Zentralregierung kürzlich auch schon mal angewandt, als Spanien eben auch nur die Hälfte der wöchentlichen Dosen bekommen hat. Da ist auch die Verteilung in die autonomen Gemeinschaften, also quasi die Bundesländer, ein bisschen angepasst worden, sodass damals auch schon die Regionen, die schon viel verimpft hatten, problemlos weitermachen konnten, dass da niemand auf die zweite Impfdosis verzichten musste.
Unmut gab es ja in den vergangenen Tagen auch, weil einige PolitikerInnen und Angehörige der Armeeführung vor ihrem eigentlichen Impftermin geimpft worden sind. Welche Konsequenzen hatte das?
Ja, das hat natürlich Wellen geschlagen, keine Frage. Andererseits hat das wahrscheinlich auch niemanden so richtig überrascht, weil man muss leider sagen, Korruption, Nepotismus, das ist in Spanien einfach immer noch ein Problem. Es hat ein paar einzelne Fälle gegeben, in denen ist das letztlich akzeptiert worden, weil da ging es um Menschen, die zu Hochrisikogruppen gehören, wegen Vorerkrankungen. Es hat auch Fälle gegeben, wo es dann hieß, ja, wir mussten einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten es die anderen auch nicht gemacht, die es wirklich brauchen. Es sind aber auch ein paar Politiker bzw. hochrangige Menschen in der Verwaltung tatsächlich zurückgetreten.
Sagt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer in Madrid über die Impfkampagne in Spanien. Lange Zeit hat der Kreml versucht, die Bedeutung des Oppositionellen Alexei Nawalny herunterzuspielen. Spätestens seit dem Mordversuch und seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er genesen war, nach Russland vor knapp 2 Wochen, steht Nawalny aber nicht nur dort im Zentrum der politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit. Am Wochenende hatten Zehntausende seiner AnhängerInnen in mehr als 100 Städten Russlands für seine Freilassung demonstriert. Nach Angaben von Bürgerrechtsorganisationen wurden Tausende festgenommen. Nawalny sitzt seit seiner Ankunft in Moskau in Gewahrsam. Gestern kam es dann zu einer Welle an Razzien in Wohnungen und Büros von Nawalny und seinen UnterstützerInnen. Heute soll ein Gericht in einem Berufungsverfahren über Nawalnys 30-tägige Haftstrafe entscheiden. Der Oppositionelle ist Putins schärfster und bekanntester Kritiker. Doch wofür steht der 44-Jährige inhaltlich? In der Vergangenheit hatte er sich selbst als Nationalist bezeichnet. Ob und inwieweit sich diese Haltung verändert hat, hat unser Korrespondent Tilko Gries recherchiert.
Ein Werbeclip aus dem Jahr 2007 für die Bewegung Narod, zu Deutsch Volk. Er ist auf YouTube und in Alexei Nawalnys früher genutztem Blog zu sehen. Der trägt in dem Video einen weißen Kittel eines Zahnarztes und wird in einer Einblendung als diplomierter Nationalist bezeichnet. Einen Zahn ohne Wurzeln nennt man einen toten Zahn. Ein Nationalist ist jemand, der nicht möchte, dass man aus dem Wort Russland die russische Wurzel entfernt. Wir haben das Recht, Russen in Russland zu sein, und wir werden dieses Recht verteidigen. Bei anderen Gelegenheiten richtete er sich insbesondere gegen Volksgruppen aus dem Kaukasus und Arbeitsmigranten aus südlichen Nachbarländern. Nawalny zieht in dem Video allerdings eine Grenze gegen Gewalt. Niemand dürfe geschlagen werden. Alles, was uns stört, muss man mit Vorsicht, aber unbeirrt per Deportation entfernen. Die Bewegung Volk gründete Nawalny im Jahr 2007 gemeinsam mit dem Schriftsteller Sacha Prilepin, der später noch weiter wegdriftete und in der Ostukraine mit der Waffe kämpfte. Nawalny trat auch mehrfach bei sogenannten russischen Märschen als Redner auf. Im Publikum befanden sich unter anderem russische Nazis. Er ist eben ein Populist, sagt Dmitri Areschkin, ein Moskauer Politologe. Zu Beginn seiner politischen Karriere hat er solche glasklar nationalistischen Positionen eingenommen, das hat ihm Stimmen eingebracht. Aber selbstverständlich stand das im Gegensatz zur Linie der Partei Jablko. Jablko ist eine demokratisch-liberale Partei, die im heutigen Russland keine Chance auf Einfluss hat. Nawalny war, als er begann, sich selbst als Nationalist zu bezeichnen, sogar Teil der Führung von Jabloko und wurde dann ausgeschlossen. Später hat Nawalny einige seiner Äußerungen bedauert, doch einen klar erkennbaren Bruch mit seiner Zeit als Nationalist gibt es nicht. Ich denke, Nawalny hat daran aufrichtig geglaubt. Ich weiß nicht, ob er diesen Glauben wirklich abgelegt hat, aber jedenfalls hat er ihn versteckt. Öffentlich erscheint er nicht mehr. Aber ich kann nicht in seinen Kopf schauen. In den vergangenen etwa 8 Jahren, also ungefähr seit dem Ende der Kooperation mit den Nationalisten, beschränkt sich der Jurist Nawalny praktisch ausschließlich auf das Anprangern von Korruption. Er hat begriffen, dass die nationalistische Thematik einen bedeutenden Teil seiner Wählerschaft in den Großstädten verschreckt. Er orientiert sich an der sogenannten kosmopolitischen Kultur. Welche politischen Positionen er heute hat, ist nicht ganz klar. Er ist nicht links, nicht rechts. Er ist ein kompromissloser Kritiker der Staatsmacht. Sagen wir es so, er ist recht autoritär, hat sich deshalb oft mit Politologen und Journalisten gezankt. Das ist gerade eine Folge davon, dass er ein Macho ist. Entweder ich und es geht nach mir, oder gar nicht. Sein Staatsverständnis sei nicht das von Wladimir Putin, aber auch nicht das diametrale Gegenteil. Nawalny setze auf demokratische Institutionen und Gewaltenteilung, aber auch auf den Großmachtstatus Russlands und einen starken Staat mit einer Figur, möglichst ihm, an dessen Spitze. Er gilt nicht als Anhänger von konsensorientierten Systemen wie dem deutschen. Zur Krim-Annexion hat er Ende 2014 die Position formuliert, die Halbinsel gehöre den Menschen, die dort wohnten. Er sei dafür, ein richtiges Referendum abzuhalten. Damit spricht er nicht wie der Kreml, ist aber auch von der Ukraine weit entfernt. Man täte Nawalny jedoch vermutlich Unrecht, beschriebe man ihn ausschließlich anhand von Zitaten aus den ersten Etappen seiner Karriere. Denn seitdem hat er nicht nur seine Rhetorik verändert, sondern sich fraglos einen Namen gemacht als jemand, der beispiellose Recherchen über die Korruption in Russlands Politik betreibt. Zudem schrieb er zur Präsidentschaftswahl 2018, zu der die Staatsmacht ihn dann nicht zuließ, ein Wahlprogramm. Nationalistisches ist darin nicht zu finden. Unser Ziel, den Menschen, unseren Kindern, die weltbeste Bildung zu geben und hervorragende Gesundheitsversorgung. Nur so können wir unser Land wohlhabend machen. In der modernen Welt stammt der Wohlstand eines Landes von seinen Menschen, nicht von Öl und Gas. Für seine politische Arbeit nimmt er in Kauf, in Lebensgefahr zu geraten und für womöglich einige Jahre im Gefängnis zu verschwinden. Dafür wird er von vielen respektiert. Ein Phänomen der russischen Realität von heute ist es zudem, dass die liberal-demokratische Öffentlichkeit selten Fragen nach Nawalnys Vergangenheit stellt. Für die meisten Anhänger ist der heute 44-Jährige allein schon deshalb eine Figur, nach der man sich richten kann, weil es von dieser Strahlkraft sonst keine mehr gibt. Auch das ist eine Folge der langwährenden Herrschaft Wladimir Putins.
Tilko Gries über die inhaltliche Ausrichtung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Reisen mit dem Zug, das schätzen viele Menschen unter anderem wegen der Entschleunigung. Bewusst erleben, wie man den einen Ort verlässt, eine Strecke zurücklegt, die Landschaft vor dem Fenster sich verändert, bis man an einem neuen Ort ankommt. Und eine gemeinsame Zugstrecke stellt nicht nur ganz praktisch, sondern auch symbolisch eine gewisse Verbindung zwischen zwei Orten her. So ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass der Eurostar-Zug als europäisches Projekt gefeiert wurde, als er 1994 das erste Mal den Ärmelkanal unterquerte und so eine direkte Verbindung zwischen Paris und London herstellte. Doch heute, fast 27 Jahre später, sind die Fahrgastzahlen deutlich eingebrochen. Das liegt vor allem an der Pandemie, doch auch danach könnte es für das Eurostar-Unternehmen finanziell eng werden. Der Grund? Der Brexit. Christiane Kess berichtet.
Die Begeisterung an Bord des Eurostars war groß, als dieser am 14. November 1994 zum ersten Mal in den Tunnel unter dem Ärmelkanal einfuhr. Das europäische Projekt hatte damals schon viele Anhänger und einige wollten die erste Fahrt zwischen Paris und London unbedingt persönlich erleben, wie dieser Mann. Ich glaube, das ist eine der größten Errungenschaften dieses Jahrhunderts, der Tunnel unter dem Ärmelkanal und der Eurostar. Ich bin sehr stolz, beim ersten Eurostar dabei zu sein. Neben den Passagieren meinte sogar Zugfahrer Eric Boulanger damals: Wir sind ein bisschen angespannt, aber ich freue mich. Seit 27 Jahren fährt der Hochgeschwindigkeitszug Millionen von Passagieren zwischen London und Paris hin und her. Zunächst in 3 Stunden, dann mit Höchstgeschwindigkeiten innerhalb von gut 2 Stunden. Stopps sind unter anderem auch Brüssel oder Amsterdam, doch jetzt könnte das Unternehmen Eurostar im Frühjahr zahlungsunfähig sein. Die Corona-Pandemie hat den Zugverkehr auf der Strecke fast zum Erliegen gebracht. Normalerweise fahren zur Hauptverkehrszeit 2 Züge pro Stunde. Jetzt verkehrt der Eurostar gerade noch 2-mal pro Tag. Zudem sind die Züge bis zu 80% leer. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 82% eingebrochen. Von staatlichen Hilfen konnte das Unternehmen bisher nicht profitieren. Keiner fühlt sich für Eurostar zuständig, erklärt der Wirtschaftsjournalist Martial Yu. Eurostar ist ein seltsames Tier. Unternehmenssitz in London, aber zu 55% gehört es der staatlichen französischen Bahngesellschaft SNCF, zu 40% einem britischen Fonds und zu 5% der belgischen Eisenbahngesellschaft. Eurostar ist also überall und nirgends. Ähnlich drückte es Christophe Fanichet aus. Der Chef der SNCF-Reisesparte sagt, das Unternehmen sei zu französisch, um von britischer Seite Hilfe zu bekommen, und zu englisch für Hilfen aus Frankreich. Kritiker verweisen auf die finanzielle Unterstützung für Fluggesellschaften. Gerade wegen seines geringen CO2-Ausstoßes hätte der Zug unter dem Ärmelkanal die genauso verdient. Zuletzt baten 28 Führungskräfte aus der Wirtschaft in der Lobbygruppe London First die britische Regierung darum, Eurostar finanziell unter die Arme zu greifen. In London könnte man die Forderung auch leicht von sich weisen. Die Regierung hat ihren Anteil am Eurostar 2015 an Privatunternehmen verkauft. Allerdings erinnerte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire letzte Woche daran, dass der französische Staat neben der Fluggesellschaft Air France auch SNCF bereits geholfen hat.
Nous soutiendrons les compagnies de transport.
Wir werden diesen Transportgesellschaften weiterhelfen, der Bahn und den Fluggesellschaften, so wie wir es von Anfang an getan haben. Die strategische Verbindung zwischen Frankreich und Großbritannien werde aufrechterhalten, bekräftigt auch Jean-Baptiste Djebbari, beigeordneter Minister für Transport. Man arbeite bereits mit der englischen Seite an Hilfen, die dann über die französische SNCF fließen sollten. Aber selbst wenn die Pandemie einmal vorbei ist, rund die Hälfte der Passagiere des Eurostars waren in der Vergangenheit Geschäftsleute. Die haben gelernt, von Treffen vor Ort auf Videokonferenzen umzusteigen. Fraglich also, ob der Bedarf an der Verbindung jemals wieder so groß wird, wie er war. Mit dem Brexit werden Reisen aus der EU nach Großbritannien zudem schwieriger. 700 zusätzliche Beamte sind beim französischen Zoll für die neuen Regeln im Einsatz. Bei der Abreise der ersten Eurostars nach Jahreswechsel am Gare du Nord in Paris schildert Jean-Roal Lhermitte, Zolldirektor der Region Île-de-France, den zusätzlichen Aufwand.
Les marchandises sont soumises maintenant à obligation déclarative.
Ware muss jetzt deklariert werden. Das betrifft Steuern und Vorschriften. Bestimmte Waren wie Medikamente oder Tiere, das sind Güter, für die jetzt Dokumente nötig sind. Und auch private Reisen sind jetzt anders. Heute nach England zu fahren sei kein Problem, sagt Adam, der in Paris in einen der ersten Eurostars nach dem Brexit steigt. Er habe einen britischen Pass, aber vielleicht muss man in Zukunft, wenn man nach Frankreich will, ein Visum oder Ähnliches haben. Seine Begleiterin, die Französin Victoria, findet im Moment noch: Es ist die Prozedur wegen Covid-19, die das Reisen erschwert. Aber in den nächsten Jahren wird es für unsere Familien schwieriger sein, wenn sie uns in Großbritannien besuchen kommen. Oder auch für mich, nach Frankreich zu fahren. Wir werden sehen.
Christiane Kess über die finanziellen Schwierigkeiten des Eurostar-Zugs. Und damit endet die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und meiner Kollegin Susanne Fritz. Da geht es europäisch weiter mit einer Studie über Musliminnen in Frankreich. Ich bin Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.